eine ist natürlich immer wieder diese große Frage, ja, wie gehen wir denn vernünftig miteinander um? Vor allem mit dem anderen Geschlecht. Singles untereinander zum Beispiel, in der Jugend, in der Umgang der Jungs mit den Mädchen, die Mädchen mit den Jungs. Und das ist eigentlich das Thema heute, der Umgang mit dem anderen Geschlecht innerhalb der Gemeinde. Wie soll das aussehen? In einer positiven Art und Weise. Eben nicht nur so im Sinne von, hey, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und hier darfst du nicht mit dem reden. Und wenn du hier zu lange redest, denkt man, du flirtest und so weiter und so fort. Nicht so, sondern was können wir für gesunde Prinzipien ableiten von der Schrift und dann vielleicht auch ein bisschen, werde ich euch ein bisschen auch erzählen aus meiner Praxis, mit meiner Frau, wie wir zusammen uns schützen. Ich meine, es gilt auch für Ehepaare, nicht nur für Singles, dass wir uns schützen müssen vor sexueller Sünde. Und Leute, ich möchte es einfach betonen, dieses Thema, die sexuelle Sünde heutzutage in unserer Gesellschaft, es ist das Thema Nummer eins, das Problem Nummer eins wahrscheinlich unter Christen. Es wird einfach nicht darüber gesprochen oft. Ja, es gibt viele, viele, viele Menschen, die kommen in die Seelsorge, die kämpfen mit diesen Sünden und brauchen Hilfe. Und wir müssen uns überlegen, okay, wie können wir uns schützen, bevor wir überhaupt in diese Sünden fallen? Was für Schutzmechanismen hat uns das Wort Gottes gegeben? Und vielleicht können wir auch noch mal gucken, wie schnell ich durchkomme durch mein Material, aber vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen Austausch haben. Oder ihr könnt noch ein paar Fragen stellen, wenn es Unklarheiten gibt. Aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, auf diesem, ich glaube, das war William MacDonald, der das mal gesagt hat, auf diesem Feld, es gibt kein anderes Schlachtfeld, auf dem der Satan mehr Schlachten gewonnen hat als auf dem Bereich der Sexualität. Auf dem Bereich sind so viele Pastoren schon gefallen, in diesem Bereich. Ich kenne persönlich Leute, die Pastoren sind, die gefallen sind auf dem Gebiet der sexuellen Sünde. Persönlich habe ich die gekannt. Sind jetzt nicht mehr Pastoren. Ja? Die sind, können den Dienst nicht mehr weiter tun. Haben sich disqualifiziert. Und deshalb, wenn, und dann schauen wir in die Bibel und wir sehen Leute wie Salomo, den weisesten Mann, dieser, der überhaupt auf dieser Erde war, außer Jesus natürlich, heißt, er war der weiseste Mensch. Selbst er ist gefallen durch diese Sünde. David, ja, wir finden viele Beispiele in der Schrift. Was glaubt ihr, warum diese Beispiele hier drin sind? Und wenn wir diese Beispiele anschauen, diese Geschichten anschauen und schauen, okay, was ist hier eigentlich passiert? Wie kam es eigentlich zu dieser Sünde? Dann können wir uns Prinzipien ableiten, wie ich mich selber schützen kann oder wie ich, wenn ich verheiratet bin, auch mich und meinen Partner schützen kann, wie wir uns als Ehepaar schützen können. Also ihr seht, es geht jetzt hier nicht nur um die Singles oder nur um die Ehepaare, sondern es geht einfach generell um diese Prinzipien. Wie können wir uns schützen? Nun, das Erste, was wir verstehen müssen, ich habe einige Punkte hier, die immer mit Stand enden. Da könnt ihr euch das sehr gut merken. Das Erste ist der Gegenstand. Okay, der Gegenstand. Das heißt, worüber reden wir eigentlich? Was ist überhaupt der Gegenstand, das Thema, über das wir sprechen? Okay? Nun, wir müssen zurückgehen zu 1. Mose, zum Design. Ja? Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, heißt es. 1. Mose 1, 26 und 27. Wir werden diese Stellen nicht alle zusammen lesen können. Ihr könnt das gerne aufschreiben, zu Hause durchlesen, weil sonst werden wir kaum durchkommen hier. Und Gott schuf diese beiden als in seinem Bild. Das ist dieses Bild ist ein gehauenes Bild, eine Form, ein Abbild. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott. Ja, wir können Informationen durch Sprache weitergeben. Wir haben einen Intellekt, wir haben abstraktes Denken, wir haben ein Empfinden für ethisch-moralische Werte und so weiter. Das haben Tiere alle nicht. Also wir unterscheiden uns. Und in diesem Design drin heißt es auch noch, wir wurden als Mann und Frau geschaffen. Also das ist Design Gottes, das ist nicht irgendwie was Problematisches und vor allem auch, dass er sie als diese zwei Geschlechter geschaffen hat mit der Sexualität. Das heißt, Gott hat den Menschen als sexuelles Wesen geschaffen, ja, als Mann und als Frau. Da ist grundsätzlich nichts Verkehrtes daran, das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Sexualität ist nichts Verkehrtes, ist nichts Unheiliges, ist nichts Unreines, es ist Gottes Design. Und wenn wir dann eine weitere Beschreibung anschauen, 1. Mose 2, Vers 18, heißt es, dass Gott dem Adam eine passende Helferin gemacht hat. Also es ist in seinem Design. Und Adam schwört ihr seine treue Pflicht, seine Anhänglichkeit ihr gegenüber. 1. Mose 2,23 heißt es, und der Mensch sprach, diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, das ist ein Wortspiel hier im Hebräischen. Der Mann heißt Ish und die Frau heißt Isha. Also das ist einfach ein Wortspiel hier. Denn von Mann, vom Ich, ist sie genommen. Okay, ist ein Wortspiel hier. Aber ihr seht, diese enge Verbundenheit, oder soll ich schon sagen, diese Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern. Dann heißt es in 1. Mose 2,24, gleich im nächsten Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Anhangen, wörtlich aneinander kleben. Das ist ein sehr starker Ausdruck hier im Hebräischen. Es ist also eine Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern, die vom Schöpfer designt wurde. Das ist auch nichts Verkehrtes. Versteht ihr? Dass ein Männlein sich zu einem Weiblein hingezogen fühlt, ist nichts Verkehrtes. Okay? Das ist, ja, das muss uns mal, weil wir haben oft das Denken, oh, wenn ich jemanden attraktiv finde, das ist jetzt schon Sünde. Nicht unbedingt. Klar, wir kommen noch zum Thema Sünde, aber das alleine ist im Design Gottes. Das heißt, Romantik, sexuelle Gefühle sind gut und heilig und sind real. Sie sind da. Nicht einfach abzustellen oder auszuschalten. Das ist Schöpfungsdesign. Das ist in uns drin. Kann ich einfach sagen, oh, ich kenne das überhaupt nicht und das kann ich einfach abschalten. Ja, wir können uns beherrschen, können Selbstbeherrschung üben mit der Kraft des Heiligen Geistes. Komme ich noch dazu. Aber einfach, dass wir das mal grundsätzlich verstehen. Die sexuelle Anziehungskraft wird auch später in der Bibel gefeiert, zelebriert. Und es wird dazu ermutigt, solange es in dem rechten Rahmen geschieht, innerhalb der Ehe. Ja? Sprüche 5, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh, eben nennt sie bitte nicht so, und anmutige Gämse, ihre Brüste mögen dich berauschen, zu aller Zeit taumle stets in ihrer Liebe. Wow, das ist ziemlich heftig hier. Berausche dich, genießt es, los, sagt er jetzt den Verheirateten. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein, Hohelied 1,2. Also die wird gefeiert, diese Anziehung, das ist was nichts Negatives. Das ist der Gegenstand, darüber sprechen wir, dieser Gegenstand, dieses Gute, was Gott geschaffen hat. Nun ist das Problem, dass der Teufel kam und wie er das mit allen Dingen gemacht hat, allen guten Dingen, die Gott geschaffen hat, er hat es pervertiert. Er hat es verdreht. Pervertiert heißt eigentlich verdreht, verzerrt. Und das ist unser Punkt 2 heute Morgen, der Rückstand. Der Rückstand. Wir haben den Gegenstand, jetzt haben wir den Rückstand. Wir sind in Rückstand geraten als Geschöpfe. Wir sind in Rückstand geraten, wenn es darum geht, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten, nämlich Gott zu verherrlichen. Die ganze Schöpfung geriet sozusagen in Rückstand. Ich musste das Wort Rückstand nehmen, damit ich ein Wort mit Stand habe, okay? Durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall. Und das ist uns allen bekannt. 1. Mose Kapitel 3. Der Mensch und seine Frau starben geistlich, wurden von Gott getrennt. 1. Mose 2,17 gibt Gott das Gebot, isst nicht von dem Baum der Erkenntnis. Sie starben, das heißt, sie sind geistlich gestorben, sie wurden getrennt von Gott. Sie lebten nicht mehr länger in seiner Gemeinschaft, so in einer Angesicht-zu-Angesicht-Gemeinschaft. Und auch die Beziehung zwischen den Geschlechtern wird empfindlich beschädigt. Und das ist auch ganz interessant. Zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, das kennen wir in den Vers, aber dann heißt es, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Nun, dieses Verlangen hier ist nicht sexuelles Verlangen, das wird oft vielleicht so falsch verstanden, sondern es ist ein Verlangen zu herrschen. Also die Frau hat plötzlich das Bedürfnis, über den Mann zu herrschen, und vom Mann heißt es dann genau dasselbe, er aber wird über dich herrschen. Es entsteht ein Kampf irgendwo. Die Beziehung zwischen den Geschlechtern ist gestört. Und eben auch eine weitere Folge des Sündenfalls, ist nicht nur dieser Kampf der Geschlechter um die Macht und die Kontrolle, sondern eben auch die sexuelle Perversion, die Verdrehung der Sexualität. Etwas, was Gott gut geschaffen hat, wurde verdreht, wurde verzerrt. Ein legitimes Verlangen nach Gemeinschaft, ein legitimes Verlangen nach sexueller Gemeinschaft, das ist nicht verkehrt, wurde verzerrt und verdreht durch den Sündenfall, wurde zu einer egoistischen Begierde, um sich selbst zu befriedigen. Das ist das Problem. Es geht nicht mehr darum, dem anderen zu dienen, zu geben, selbstlos zu sein, sondern es geht darum zu nehmen. Egoistisch. Es geht nur noch darum, meine Lüste, meine Begierden zu befriedigen. Und deshalb sehen wir dann im ersten Buch Mose, es dauert nicht lange, erstes Buch Mose, Kapitel 4, Vers 19, Lamech nahm sich zwei Frauen. Eine reicht nicht mehr. Ich brauche zwei. 1. Mose 6, Vers 4, sexuelle Verirrung mit übersinnlichen Wesen. Ja, die Söhne Gottes heißt es da, die gingen ein zu den Töchtern und so weiter und standen die Riesen. Ich weiß, da gibt es verschiedene Theorien und Ansichten, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Mir geht es einfach um, dass ihr das sehen könnt. Sobald die Sünde da ist, sobald der Mensch gesündigt hat, kam diese ganze Verzerrung, diese ganze Perversion. Homosexualität, 1. Mose 19 und so weiter und so weiter. Wir können jetzt nur das ganze Alte Testament gehen, wir werden das überall finden plötzlich. Ein ganzer Katalog von Verirrungen findet sich auch in 3. Mose 18. Das dürft ihr gerne mal durchlesen. Da findet ihr alle diese sexuellen Verirrungen, die auch praktiziert wurden von den Kanaanitern und den Heiden in dem Gebiet Israels und die sie nicht tun durften. Gut, wir haben Gegenstand, Rückstand. Jetzt haben wir drittens Gleichstand. Gleichstand. Durch Christus wurden wir erlöst von der Perversion und von der Macht der Sünde. Nicht von der Gegenwart der Sünde, aber von der Macht, von dieser Kontrolle, ja, von dieser Versklavung, dass wir nur für unsere eigenen, das gilt nicht nur für die Sexualität, das gilt auch allgemein. Wir wurden erlöst davon, uns selbst zu dienen. Ja? Das ist das, was Christus getan hat. Wir sind nicht mehr länger verfinstert am Verstand, wie es Epheser 4,17 sagt. Wir dienen nicht länger mancherlei Lüsten und Begierden, heißt es in Titus 3,3. Wir sind frei von der Macht und Sklaverei der Sünde. Das heißt hier auch in Römer 6, Vers 6, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leid der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind alle gleich in Christus. Wir sind alle gleich erlöst. Egal, ob wir Sklaven sind oder Freie. Das ist Galater 3, 28. Da ist nicht Jude, noch Grieche, noch Sklave, noch Frei. Da ist nicht Mann, noch Frau. Also es geht hier nicht um Werte. Ja, nicht, dass eine Frau wertloser ist oder ein Mann oder irgendwas, sondern wir werden alle durch dieselbe Erlösungstat gerettet. Nicht, dass die Rollen plötzlich verändert werden. Ja, das ist ja dieser Vers, der oft benutzt wird, um zu sagen, ja siehst du, wir sind alle eins in Christus, also lass uns auch weibliche Älteste einsetzen. Und so. Das hat nichts damit zu tun. Der Kontext in Galater 3 spricht von der Errettung. Die Errettung ist für alle gleich. Jeder von uns hat denselben Heiligen Geist. Die Frauen wie die Männer können gleich geistlich sein, okay? Da gibt es keinen Unterschied. Frauen wie Männer sollen gleich belehrt werden. Frauen und Männer sollen gleicherweise Theologie studieren, okay? Das ist nicht verkehrt für Frauen, sich mit Theologie zu beschäftigen. Das ist wichtig, essentiell. Ja, das ist manchmal in gewissen Gemeinden das Gefühl, die Frauen, die dürfen irgendwie gar nichts sagen und nichts lernen und so weiter. Man muss sehr vorsichtig sein, dass wir da nicht die Rollen und die Wertigkeit miteinander verwechseln. Aber im Zusammenhang hier ist es die Errettung. Frauen sind gleichwertig wie Männer vor Gott, nicht minderwertig oder unfähig. Es sind einfach verschiedene Rollen, verschiedene Geschlechter. Einzige Ausnahme, Lehre und Leitung. Ja, sehen wir in 1. Timotheus 2,12, das hat uns Daniel erklärt. Also wir sind alle gleicherweise in der Nachfolge Jesu, das möchte ich einfach betonen. Ihr seid Jünger oder Jüngerinnen, aber wir sind alle Jünger Jesu. Wir sind alle in derselben Nachfolge, es gelten dieselben Prinzipien für uns. Sie werden von Jesus respektiert, die Frauen, sehen wir in Lukas 8. Er arbeitet mit ihnen zusammen, das hätte ein damaliger jüdischer Rabbi nie gemacht, hätte nie mit Frauen gesprochen. Ja, die Juden waren da so eine ganz männerorientierte Kultur. Was Jesus da gemacht hat, war skandalös. Aber dass er mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit der Samariterin gesprochen hat, das war noch skandalöser. Die war nicht nur eine Frau, sie war auch noch eine Heidin. Und das hätte kein Jude gemacht. Er hat es gemacht. Also wir sehen diese, auch die Auflösung von der jüdischen Tradition, dass wir das nicht jetzt sagen, okay, Frauen sind irgendwie, werden unterdrückt oder sind weniger wert. Nein, auf keinen Fall, das hat nichts damit zu tun. Auch wenn in der Bibel oft aus einer männlichen Perspektive gesprochen wird. Ihr wisst, in die Sprüche zum Beispiel, heißt es ja, bewahre dich vor der fremden Frau. Ja, die Frau, die ist gefährlich und so weiter. Ja, diese Frauen immer. Nein, das hat nichts damit zu tun. Das ist an einen Mann geschrieben worden, okay? Das gilt genauso für die Frauen, dass ihr euch von irgendwelchen unmoralischen Männern hüten sollt. Das Prinzip kann man genauso umgedreht anwenden, okay? Es ist nicht, dass die Bibel irgendwie frauenfeindlich ist oder sowas. Das hat damit nichts zu tun. Wir sehen zum Beispiel auch Priscilla und Aquila, das evangelistische Ehepaar in Apostelgeschichte 18, 26, wie sie beide dem Apollos den Weg erklären. Nicht nur Aquila, nach Priscilla. Seht ihr das? Ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte 18. Das ist interessant, die sind beide im Dienst. Okay? Beide folgen sie Jesus nach, beide verkünden sie das Evangelium. Auch Frauen. Und das war revolutionär zur damaligen Zeit. Das müssen wir verstehen. Wir sind beide, haben beide dasselbe Problem, dasselbe Design, dasselbe Problem, aber wir haben auch denselben Erlöser. Okay? Also Gegenstand, Rückstand, Gleichstand. Und das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage, auf der wir aufbauen, wenn wir sagen, okay, wie sollen wir jetzt eben in der Gemeinde auf eine gesunde Art miteinander umgehen, vor allem wenn es darum geht, zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern. Und das ist das Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 ist Anstand. Anstand. Okay, also wir haben jetzt Gegenstand, Rückstand, Gleichstand. Jetzt haben wir Anstand. Wir sind zwar erlöst von der Macht der Sünde, aber wie gesagt, nicht von der Gegenwart der Sünde. Ihr wisst das alle. Wir alle sind anfällig auf Sünde. Wir haben den Kampf mit dem Fleisch. Lass uns mal jetzt eine Bibelstelle aufschlagen hier, Galater 5. Und da seht ihr diesen Kampf, wie er beschrieben wird im Galaterbrief. Galater 5, Vers 17. Und das wird, hier wird von einem gläubigen Menschen gesprochen, der diesen Kampf hat, weil ein Ungläubiger hat den Geist nicht. Und ich beginne vielleicht schon in Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist. Also er fordert die Gläubigen auf, sich unter die Kontrolle des Heiligen Geistes zu begeben. Ihr wisst alle, was das ist. Wir sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Das ist auch im Epheserbrief. Das bedeutet einfach, dass wir uns beständig mit den Wahrheiten der Schrift auseinandersetzen. Das ist das, was der Geist uns gegeben hat. Das ist sein Wort, dass wir beständig im Gebet sind, dass wir einfach die geistlichen Disziplinen ausleben, Gemeinschaft haben, in der Heiligung leben, Gehorsam, Glaube. Die 5 Gs würde Sam jetzt wieder sagen. Gehorsam, Glaube, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Und das ist, so werden wir geisterfüllt, so wandeln wir im Geist, so wandeln wir unter der Kontrolle, unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Und wenn ihr das tut, sagt Paulus, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und dann sagt er was, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Und wenn ihr jetzt auch noch Römer 7 dazu nehmt, seht ihr da auch, dass Paulus da weiter, wir haben das am Mittwoch in der Gebetsstunde gelesen, dieser innere Kampf. Da ist irgendwas, ich bin zwar Christ und ich möchte den Willen Gottes tun und ich will das tun, aber da ist irgendwas in mir drin, das immer noch rebelliert, das immer noch gegen Gottes Willen angeht. Und klar hat jeder von uns andere Kämpfe und jeder von uns ein anderes Set, sage ich immer, an Lüsten, wie Jakobus es sagt. Jeder wird durch seine eigene Begierde gelockt. Aber doch ist es so, dass wir nicht befreit sind von der Gegenwart der Sünde. Und deshalb ist auch ein anständiger, respektvoller und ich sage dem auch keuscher Umgang miteinander gefordert. Nicht, weil wir irgendwie jetzt alle ins Kloster gehen und eben auf der Seite sitzen die Männer und auf der anderen Seite die Frauen, so wie in der Synagoge, oder die Frauen müssen alle raus und wie auch immer. Darum geht es nicht. Aber es geht um dieses Wort Keuschheit. Lass uns mal 1. Timotheus 5 aufschlagen. Da wird es genannt, da wird es gezeigt so ein bisschen, wie Timotheus sich verhalten soll in der Gemeinde. Ja, wir haben ja gehört, 1. Timotheus, die Gottes Anweisungen zum Verhalten von zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. So, jetzt kann ich es richtig. Gottes Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Das Wichtige ist, es ist Gottes Gemeinde, es ist nicht unsere Gemeinde. Und deshalb gibt er auch die Anweisungen hier. Und seht euch mal, wie Paulus dem Timotheus schreibt. Er sagt, wie er mit den verschiedenen Leuten umgehen soll in der Gemeinde. Ein älterer Mann, Kapitel 5, Entschuldigung, Vers 1. Kapitel 5, Vers 1 in 1. Timotheus. Ein älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder. Ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit, steht da bei mir. Weißt du, was steht in neuen Übersetzungen? Hm? Auch Keuschheit, okay. Hat jemand irgendwas anderes? Weil hier steht noch Reinheit vielleicht. Die eine oder andere Übersetzung hat Reinheit. Weil das ist nämlich genau das, was gemeint ist. Agneia, Reinheit, Sittsamkeit, sagt die Mengeübersetzung. Es ist die Qualität moralischer Reinheit. Es geht darum, keinen unreinen Gedanken zu haben im Umgang miteinander. Also Reinheit im Verhalten wie auch in Gedanken. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht nur um das, was wir tun, sondern es geht auch um unsere Herzen. Weil Gott sieht ja das Herz. Ja, er sieht nicht nur dein Äußeres. Der Umgang miteinander soll also in Reinheit und Sittsamkeit geschehen. Also zum Beispiel keine schlüpfrigen Bemerkungen, keine anzüglichen Gesten, keine, was weiß ich, Witze, Zweideutigkeiten, was es heute alles gibt in unserer Gesellschaft. Und hier ist auch ganz wichtig, das müssen wir verstehen, auch wenn ihr keine, das gilt jetzt natürlich vor allem auch für Singles, ja, hoffentlich haben die anderen keine weiteren Heiratsabsichten. Wie gesagt, eine Frau, ja, oder ein Mann. Das sagt die Bibel, auch wenn es da andere Beispiele gibt. Aber wenn ihr keine Heiratsabsichten habt, dann ist auch jegliche Romantik oder irgendwelche Gefühle verkehrt. Aber das gehört in die Ehe, haben wir gehört. Das ist Gottes Design. Wir müssen uns sehr zurücknehmen und in Selbstbeherrschung leben. Das geht über die geschwisterliche Beziehung hinaus. Wenn du Heiratsabsichten hast, dann ist klar, dass solche Gefühle kommen und dann muss man sich überlegen, okay, wie gehen wir weiter? Das wäre jetzt ein anderes Thema für eine andere Stunde, für die angehenden Ehepaare, die Verlobten und so weiter. Und wie merke ich das? Nun, das ist sicherlich subjektiv, aber ich muss mein Herz prüfen. Ich muss meine Motive prüfen. Was sind meine Motive, zum Beispiel ständig mit einer bestimmten Person zusammen zu sein, mit ihr zu reden? Was sind meine Motive? Ich muss mich selber prüfen. Oder ständig SMS zu schreiben oder WhatsApp oder was immer. Ja. Ich meine, wir müssen vorsichtig sein und unsere Motive, unsere Herzen prüfen, warum wir Umgang haben mit einer bestimmten Person des anderen Geschlechts, jetzt hier vor allem. Vielleicht hast du selbst keine Gefühle gegenüber dieser Person. Aber was ist mit der anderen Person? Vielleicht hat sie plötzlich Gefühle für dich. Und du bringst jemand anderen ins Stolpern, einen Anstoß. Das sollen wir auch nicht tun, sagt Paulus. Wir sollen kein Anstoß sein für andere. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Kein Fallstrick werden für andere. Also Anstand, ihr seht schon vom Prinzip her, Sittsamkeit, Reinheit in Gedanken, wenn es um den Umgang geht mit anderem Geschlecht, eben auch mit den jüngeren Schwestern, wie es Paulus hier sagt, dem Timotheus. Also wir haben den Gegenstand, wir haben den Rückstand, wir haben den Gleichstand, wir haben den Anstand und wir haben fünftens den Abstand. Okay, fünftens haben wir den Abstand. Und jetzt fassen wir das zusammen. Fassen wir das ein bisschen zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Wegen dem Design gibt es Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern. Wegen der Sünde gibt es Verdrehung und Begierden. Wir sind zwar erlöst von der Macht, aber nicht von der Gegenwart der Sünde. Müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb gehen wir auch in gewissem Sinne auf Abstand. Paulus sagt, 1. Korinther 6, 18, fliehe die Unzucht. Die Weisheit sagt, bleibe so weit weg von der Sünde wie nur irgend möglich. Das ist oft das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, gerade unter heutigen Jugendlichen und Singles, ist immer die Frage, wie weit darf ich gehen? Ja, das ist doch oft, also ich höre diese Frage, ja, wie weit darf ich denn gehen? Was ist denn erlaubt? Und diese Frage ist von vornherein falsch gestellt. Total falsch gestellt. Es offenbart nämlich deine falschen Motive, die du hast. Wie weit kann ich gehen, dass ich gerade noch so als Christ durchgehe, sozusagen? Wie weit kann ich gehen? Was kann ich mir alles schon nehmen? Was meine ich nicht gehört? Noch nicht. Bin noch nicht verheiratet. Um noch nicht unmoralisch zu sein. Und das sollte nicht unser Motiv sein. Lass uns mal nochmal zu den Sprüchen gehen. Da finden wir Weisheit. Lass uns mal die Sprüche aufschlagen. Sprüche Kapitel 5. Hiob, Psalmen, Sprüche 5. Here we go. Also, wo sind wir? Sprüche 5, Vers 8. Da wird uns ja diese Geschichte gegeben von einem Mann, der eben in die Falle geht, eine Ehebrecherin. Und wie gesagt, ihr könnt es auch umdrehen, für einen unmoralischen, wenn ihr Frauen seid, für einen unmoralischen Mann. 5, ich lese ab Vers 1. Mein Sohn, höre aufmerksam auf meine Weisheit. Neige dein Ohr zu meiner Einsicht, um Besonnenheit zu bewahren und damit deine Lippen Erkenntnis hüten. Denn Honigseim träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber ihr Letztes ist bitterer wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, am Sheol, also im Totenreich, haften ihre Schritte. Damit sie nicht den Weg des Lebens einschlägt, schweifen ihre Bahnen ab, ohne dass sie es weiß. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Was ist oft das Problem, warum wir in Sünde fallen? Allgemein, jetzt auch nicht wieder nur auf die sexuelle Sünde bezogen. Wir versuchen so nahe ranzugehen an das Feuer, um es nicht zu verbrennen. Das ist falsch. Wir sollten so weit weg wie möglich vom Feuer gehen, wenn wir uns nicht verbrennen wollen. Ist doch eigentlich logisch. Aber manchmal im jugendlichen Übermut, in den Gefühlen, in all den Dingen, die uns vielleicht begegnen, ja, ich liebe ihn doch und ah, das ist doch nicht so schlimm, wir können einfach sonst ein bisschen abhängen oder was auch immer eure Ausreden sind, haben wir diese Problematik und kommen nahe ans Feuer. Und er sagt hier, halte dich fern. Sprüche 7, dasselbe Prinzip. Sprüche 7. Auch hier sehen wir einen jungen Mann, der in der Dunkelheit umherirrt und dann eben in die Nähe kommt. Sprüche 7, ab Vers 6. Sagte, denn am Fenster meines Hauses schaute ich durch meine Gitter hinaus und ich sah unter den Einfältigen, das sind die Petit im Hebräischen, die Einfältigen, die Unerfahrenen, die Naiven. Okay? Es ist nicht schlecht, jung zu sein, aber ich möchte euch Jungen einfach das ans Herz legen, ihr Jugendlichen und Jungen. Ich bin auch noch nicht so alt, ich weiß. Aber trotzdem, je jünger man ist, desto einfältiger, desto unreifer ist man einfach. Man hat einfach noch keine Erfahrung. Man hat noch nicht so viel Erfahrung wie vielleicht ein 40-Jähriger, 60-Jähriger. Ja? Wilhelm kann davon ein Liedchen singen, ja? Wie viel Lebenserfahrung er schon hat. Und so ist es einfach im Leben. Und deshalb spricht hier auch ein älterer Mann, Salomo, zu seinem Sohn. Ja? Er will ihm sagen, hey, hör auf mich, hör auf meine Weisheit hier. Ich habe viele Dummheiten gemacht in meinem Leben. Wiederhol das bitte nicht. Und das ist das Problem der Menschheit. Sie wiederholt die Fehler der vorherigen Generation. Das sagt das Predigerbuch. Generationen kommen und gehen und man hat alles wieder vergessen, was früher war. Und so wiederholt sich derselbe Blödsinn in jeder Generation. Der Mensch lernt nichts dazu. Wenn er doch nur die Vergangenheit ein bisschen mehr achten würde und auf die Geschichte schauen würde, eben auch auf die Bibel, die biblischen Geschichten oder auf die Weisheit, die uns hier gegeben wird, die schon über 2000 Jahre alt ist, aber immer noch aktuell. Seht ihr das? Ein Einfältigen. Vers 7. Bemerkt unter den Söhnen einen unverständigen Jüngling, der auf der Straße hin und her ging, neben ihrer Ecke und den Weg zu ihrem Haus schritt, in der Dämmerung, am Abend des Tages, in der Mitte der Nacht und in der Dunkelheit. In ihrer Ecke, in die Nähe. Das ist der Punkt hier, den ich machen will. Er geht in die Nähe. Wie Paulus sagt, fliehe, geh nicht in die Nähe. Und die Frage ist jetzt wieder, wie kann das praktisch aussehen? Ja, wie mache ich denn das jetzt? Darf ich mit keinem Mann mehr reden, wenn ich jetzt eine Frau bin? Oder darf ich mit keiner Frau mehr reden, wenn ich ein Mann bin? Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir meiden einander nicht. Ja, eben, wir machen das nicht so wie in der Synagoge. Ja, die eine, hier sind die Männer, das sind die Frauen und so weiter. Aber wir bemühen uns um Reinheit und Sittsamkeit im Umgang mit den Geschwistern. Und hier gibt es natürlich verschiedene praktische Ratschläge, die einfach aus diesen Prinzipien herauswachsen. Und das sind jetzt, wie gesagt, keine Gesetze. Da können wir nicht sagen, okay, wir machen jetzt eine 5 cm übers Knieregel bei den Röcken oder irgend sowas. Darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns an bestimmte Prinzipien halten aus Vorsicht, aus Weisheit. Das ist wie wenn Jesus sagt, in Matthäus 8 ist es soweit, ich weiß nicht, 18, muss jetzt gucken. Ich glaube, es ist 18. Wenn dich deine rechte Hand zu Sünde verführt, dann haue sie ab. Das heißt, wir müssen die Versuchungen aus unserem Leben rausbringen. Wir müssen versuchen, dass wir einen gesunden, das haben wir gesagt, einen gesunden Abstand haben. Nicht einen Abstand, der irgendwie herzlos ist oder kalt oder sowas, aber der einfach von Sittsamkeit gezeichnet ist. Also es geht darum, dass wir uns selber schützen, vor allem auch die Gemeinde. Ich meine, wir sehen das Beispiel in Korinth, das war ein Beispiel, was geschehen kann. Und es wird davon ausgegangen, dass du keine anderen Absichten hast. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ein Paar die Intention hat zu heiraten. Das ist ganz wichtig. Und das sage ich den Jugendlichen auch immer in den Jugendstunden. Wenn ihr die Absicht habt, mit jemandem was anzufangen, ist, es gibt es nur ein Ziel, heiraten. Okay? Es gibt da keine Dating-Relationships, Beziehungen über Jahre, dieses Geschleip, wie wir in der Schweiz sagen, so, wenn man das so hinterherzieht und, ja, und immer rausschiebt, ein bisschen locker und so. Nein, gibt es nicht. Nicht in der Bibel, nicht in der Schrift, das ist unbiblisch. Und das kommt, ich weiß, es ist alles problematisch heute, weil die heutige Gesellschaft, es fängt schon da an, das Heiratsalter ist ja immer, wird immer höher, 30, 35, Leute heiraten mit 35 erst heute teilweise. Ja, wisst ihr, wann die da in der gräko-romanischen Kultur geheiratet haben? Die Frauen? Mit 14, 15. Das ist wahnsinnig. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, wenn jemand heute wartet, bis er 30 ist, ich meine, da gibt es ein sexuelles Verlangen. Und das wäre legitim, das wäre okay, das sollte auch gestillt werden. Die meisten haben nicht die Gabe des Single-Seins. Und jetzt haben wir diese Gesellschaft hier und du musst irgendwie erstmal deinen Master und deinen Doktor und was weiß ich alles machen. Ich habe nichts dagegen, aber es ist einfach unsere Kultur heute. Es wird alles, ja, du musst erst das und hier und da und dort und dann heiraten sie irgendwie erst. Versteht ihr? Ich weiß, es gibt auch andere Gründe. Ja. Aber das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Das ist die Realität. Wir können nicht einfach sagen, okay, ja, wir heiraten jetzt mal alle überstürzt. Das ist auch nicht gut. Können wir auch nicht machen. Aber wir müssen das verstehen. Wir sind in einer Kultur, in der wir sehr, sehr anfällig sind. Und die Welt da draußen sagt, es ist doch egal, lebst doch einfach aus. Ist doch kein Problem, brauchst doch gar nicht zu heiraten. Komm schon, genieß das Leben. Das ist die Antwort unserer Kultur auf diese Frage. Und was ist unsere Antwort? Unsere Antwort ist Sittsamkeit und Keuschheit unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Das ist unsere Antwort als Christen. Nun, wie kann das aussehen? Das Erste, hier gebe ich euch ein paar praktische Tipps, auch Dinge, die wir, also ich und meine Frau, uns oft immer wieder zusprechen und sagen, okay, das ist wichtig, dass wir uns an diese Prinzipien halten. Also auch selbst wenn ihr verheiratet seid, hört die sexuelle Anfechtung nicht einfach auf. Okay, das ist nicht einfach weg. Die Anfechtung zur Sünde ist immer noch da. Die ist einfach verflogen und weg damit. Warum gibt es zum Beispiel so viel Ehebruch? Und daneben auch Scheidungen und so weiter. Gerade unter evangelikalen Christen. Warum wohl? Die Versuchung ist real. Also, erstens, praktische Tipps. Halte dich nicht für stärker, als du tatsächlich bist. Das ist das Erste. Halte dich nicht für stärker, als du tatsächlich bist. Wie gesagt, 1. Korinther 10, 12, daher wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das größte Problem, was wir meinen, ist, oder die schlimmste Lüge, die du dir selber sagen kannst, ist, mir wird das nie passieren. Das ist eine Lüge. Klar, hoffentlich passiert es niemandem. Aber die Lüge ist, ich bin so stark, mir geschieht das nicht, ich kann das schon, ich kann damit umgehen, das ist schon okay. Nein, ist es nicht. Nein, kannst du nicht. Weil wir gesagt haben, das Design ist da, die Anziehungskraft ist da, die Sünde ist real, die Gegenwart der Sünde auch. Du hast einen realen Feind, der gegen dich kämpft, der nur darauf wartet, dich irgendwo ins Loch zu schmeißen. Der Satan ist, der schläft nicht. Und unser Fleisch auch nicht. Also, halte dich nicht für stärker, als du tatsächlich bist. Viele meinten schon, mir passiert das nicht. Wie gesagt, ich kenne einige Beispiele. Ich kenne einige Beispiele von Leuten, die gesagt haben, ja, ja. Und dann, bäm. Halte dich nicht für stärker, als du tatsächlich bist. Zweitens, und das ist ein gutes Prinzip, gutes Prinzip, das sich relativ einfach umsetzen lässt. Bleibe nie lange Zeit alleine in einem Raum oder einem Ort mit der Person des anderen Geschlechts. Bleibe nie lange Zeit. Ist natürlich jetzt wieder die Frage, was ist lange Zeit? Und deshalb, ich sage euch, es sind Prinzipien. Ihr müsst es selber mit eurem Herzen prüfen, was ist eine lange Zeit. Bleibe nie lange Zeit alleine in einem Raum oder einem Ort mit der Person des anderen Geschlechts. Das ist ein Grundprinzip. Längere, wiederholte Autofahrten zum Beispiel, Spaziergänge. Ich meine jetzt nicht, wenn du eine Heiratsabsicht hast, dann ist das vielleicht was anderes. Auch da sagen wir den Ehepaaren, hey, habt bestimmte Grenzen. Ja, Helmut und Christine, wisst ihr noch, na, wir haben über Grenzen gesprochen. Also auch selbst mit den Ehepaaren, mit den Verlobten machen wir das. Aber wenn du Single bist oder wenn du nichts, eben nicht solche Absichten hast, dann umso mehr. Dass dann nicht plötzlich irgendwas entsteht. lange zu zweit im Café sitzen, sich plötzlich treffen. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ihr könnt euch in der Gruppe treffen, zum Beispiel. Man muss einfach immer daran denken, ich bin ein Sünder, ich bin schwach und der Teufel wartet nur darauf. Und gebt ihm keine Gelegenheit. Gebt ihm schon gar nicht die Möglichkeit, dass irgendwas Romantisches hier irgendwo entstehen kann. Meistens ist es irgendwo so in einer dunklen Ecke, abends, irgendwo im Versteckten, wenn man eben allein ist, zu zweit, genau dann geschehen diese Dinge. Das sehen wir auch in der Schrift. Prinzip Nummer 3. Das habe ich schon gesagt, aber ich sage es hier nochmal, trifft dich mit dem anderen Geschlecht immer nur in Gruppen und an öffentlichen Orten. Das ist eine andere Weisheit. Warum nicht einfach in Gruppen und an öffentlichen Orten? Dann ist man irgendwo, dann hat man auch andere Leute dabei und man hat nicht diese Möglichkeit, dass da plötzlich irgendwas zu knistern beginnt, sozusagen. Sünden, vor allem sexuelle Sünden, geschehen oft dann, wenn man irgendwo versteckt, im Dunkeln, alleine ist, unentdeckt bleiben kann. Das ist der Jüngling in Sprüche 7. Also hier ist das Prinzip aus der Schrift. Und dann ganz wichtig, viertens, jetzt als Single-Person auch, suche Freundschaften des gleichen Geschlechts oder zu Familien und Ehepaaren. Ja, suche Freundschaften des gleichen Geschlechts. Warum musst du dich überhaupt mit einem Mann treffen als Frau? Oder warum musst du dich mit einer Frau treffen als Mann? Warum nicht mit einem anderen Bruder in der Gemeinde? Das wäre doch viel besser. Jüngerschaftsbeziehungen, Freundschaften, Seelsorge, der Klassiker. Ja, der Seelsorge ist die klassische Situation. Ja, ich mache Seelsorge mit der Person. Ja, bla bla, klar. Logisch. Ich mache Jüngerschaft, ich muss ihm helfen, ich muss ihr doch helfen. Leute, es gibt genügend Leute vom gleichen Geschlecht, die diesem Mann helfen. Das müsst ihr als Frau nicht machen. Es gibt genügend Leute vom gleichen Geschlecht, die dieser Frau helfen können. Das muss nicht ich als Mann machen. Okay? Das muss nicht sein. Ihr bringt euch nur in Gefahr, unnötig. Jüngerschaftsbeziehungen, Seelsorge, Freundschaften, was auch immer. Glaube nicht an platonische Freundschaften. Ihr kennt diesen Ausdruck. Ja, Plato, der Philosophe. Dass man eine Freundschaft hat zwischen Mann und Frau, die einfach nur, die nicht auf Gefühlen basiert. Das gibt es nicht. Irgendwann entstehen von irgendeiner Seite Gefühle. Warum? Es ist Design, Leute. Es ist Design. Es ist Gottes Design. Es ist nicht mal verkehrt, aber es wird verkehrt, es wird verdreht, es wird zur Sünde, uns, zum Fallstrick. Ich nenne es auch das Krankenschwester-Syndrom, ja, dass man anderen unbedingt helfen will. Oh, der Arme, oh, die Arme. Ja, passt auf. Ihr könnt euch da selber was vormachen. Dann sorgt lieber dafür, dass dieser Mann oder diese Frau einen gleichgeschlechtlichen Freund, Bruder, Schwester hat, mit dem sie dann Jüngerschaft machen kann. Zum Beispiel. Lerne Nein zu sagen zu ungesandten Freundschaften. Manchmal muss ich mich auch selber schützen und sagen, nein, das geht jetzt nicht. Ich muss hier ein bisschen auf Abstand gehen. Diese Person will ständig irgendwas von mir. Man hat langsam den Eindruck, da sind ein bisschen andere Motive dahinter. Hey, warum nicht mal Nein sagen? Und dann haben wir in unserer heutigen Gesellschaft immer wieder dieses Problem. Ja, aber ich will doch nicht seine oder ihre Gefühle verletzen. Oh, Leute, es ist viel wichtiger, dass ihr nicht in Sünde fallt, als dass ihr jemandens Gefühle... Eigentlich ist es ein Stolz, den ihr verletzt, nicht die Gefühle. Es ist ein Stolz. Weil diese Person will irgendwas und ich sage, nein, tut mir leid, es geht nicht. Und dann ist sie wütend, weil sie es nicht kriegt. Das ist doch nicht mein Problem. Versteht ihr das? Das ist doch Götzendienst. Wann ist etwas, was bringe ich schon meinen Kindern bei? Wann ist etwas ein Götze? Ein Götze ist dann ein Götze, wenn ich etwas so sehr will, dass ich bereit bin zu sündigen, um es zu kriegen, oder sündige, wenn ich es nicht bekomme. Das heißt, wenn ich etwas will, eine Freundschaft zum Beispiel, und die kriege ich nicht, und ich dann wütend werde und verletzt bin in meinen Gefühlen, dann ist das nichts anderes als mein Götzendienst, der offenbar wird. Nichts anderes. Und da müssen wir uns hinterfragen. Wie sieht es in deinem und meinem Herzen aus? Lerne Nein zu sagen zu ungesunden Freundschaften. Das sind die Freundschaften. Dann natürlich auch der weitere Punkt hier, fünfter Punkt, achte auf dein Reden und Verhalten. Ist es anzüglich, zweideutig? Ich meine, das ist klar, wir benutzen nicht solche Ausdrücke, aber man kann das auch sehr subtil machen, man muss da sehr vorsichtig sein, man muss sich da auch prüfen. Wie ist mein Verhalten? Könnte man das als Flirten interpretieren, wenn man zuschaut, wenn ein objektiver Beobachter das sieht und sagt, hey Leute, oder wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, weißt du was, ich denke, er kommt euch da ein bisschen nahe, dann höre doch da drauf. Sei doch nicht unbelehrbar. Höre auf diesen. Wenn andere das so wahrnehmen, dann kann es sein, dass da was Wahres dran ist. Vielleicht hattest du keine solchen Absichten, aber es vielleicht sieht es so aus, ein schlechtes Zeugnis nach draußen. wie gesagt, was sind meine Gefühle, was sind meine Motive, warum suche ich die Nähe dieser Person? Da muss ich mich selber hinterfragen. Und das Grundprinzip, und das finde ich ein sehr gutes Grundprinzip, habe ich schon in meiner Predigt noch erwähnt. Wenn du, jetzt gut zuhören, wenn du verheiratet wärst und dein Partner würde genau das machen, was du gerade machst, aber mit einer anderen Person wäre es dir noch wohl dabei. Also, das heißt, das Verhalten, die Art zu reden, die Art zu blicken, zu zwinkern, was immer eure Gesten oder eure Arten sind, das ist ganz unterschiedlich. Deshalb muss ich das hier so allgemein machen. Aber wenn ich das mit einer anderen Person machen würde, einer Frau jetzt, und meine Frau würde eifersüchtig, ja, richtig? Wäre es noch, oder wäre dieses Verhalten noch in Ordnung? Also die Art und Weise, wie ich mit dem anderen Geschlecht umgehe, ist, dass meine Frau sagt, hey, also jetzt kommst du dieser Frau ein bisschen nahe hier. Das ist irgendwie, das wird zu persönlich. Von dem Moment an ist es wahrscheinlich ungesund. Könnt ihr euch mal überlegen. Oder wie würde ich mich fühlen, wenn mein Partner sowas machen würde? Versetzt euch, versucht euch in die Lage zu versetzen des anderen. Und dann zu schauen, ob es euch noch wohl wäre dabei. Das ist ein gutes Prinzip. Wie gesagt, das ist auch ein Prinzip, das ist kein Gesetz. Ja, das ist sehr subjektiv, das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein von Person zu Person. Aber trotzdem, es hilft einfach, diesen Weg der Weisheit zu finden. Weil wir wollen auf der einen Seite nicht gesetzlich sein, wir wollen auf der anderen Seite aber auch nicht liberal sein. Wir wollen beides nicht. Ja, wir wollen nicht irgendwelche Regeln aufstellen, auf der anderen Seite wollen wir uns aber doch an gesunde biblische Prinzipien halten, wenn es um dieses Thema geht. Ja, und das ist im Prinzip die Möglichkeit, die wir auch anhand der Schrift, anhand der Prinzipien, die uns die Bibel gibt, letztlich herausfiltern können. So, jetzt die Frage an euch, wir haben noch 10 Minuten. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder auch Ergänzungen? Vielleicht habt ihr noch andere Tipps oder andere Dinge, wie ihr euch schützt. Ich meine, es gibt hier noch mehr praktische Anwendungen als das, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich denke, das ist mal so ein Start und Anfang. Oder ist alles klar? Ja, Christine.
Ich denke auch, dass man darauf achten sollte, was man
sagt. Ja.
Weil gerade heutzutage im
Fernsehen. Ja.
Und das kann einem so schnell.
Die Medien allgemein.
Ja,
ja, das ist. Das haben wir auch in den Predigten behandelt, aber das ist genau das. Mit was füttere ich meine Augen, sozusagen? Ja, auch eben Filme oder was auch immer. Ja,
Poster.
Genau, zum Beispiel solche Sachen. Ja. Und das hat natürlich dann mehr damit zu tun, das geht oft, es ist für die Männer ein Problem, aber nicht nur. Ich weiß, es gibt auch Frauen, die damit kämpfen. Aber grundsätzlich, der Mann hat oft dieses Problem, dass er durch das erregt wird, was er sieht. Ja, eben nackte Haut oder was weiß ich. Und da müssen wir uns schützen, das ist richtig. Und gerade wenn ihr Filme guckt, jetzt als Ehepaar, ja, kann es manchmal sein, dass die Frau sagen muss, hey, was guckst du dir da an? Ja, das ist gut, ermahnt einander, das ist gut, ihr könnt einander helfen, wir wollen reinbleiben in diesen Dingen. Ja, das ist richtig. Aber manchmal guckt man sich einen Film an und denkt vielleicht, ah, das ist nicht so schlimm, und dann hat sich, meine Güte, was ist denn das? Und dann muss man ausschalten. Ja, also, dass man da eben auch den Abstand hat. Ja, sehr gut. Medien, andere Themen, auch noch andere Bereiche. Oder andere Prinzipien, die ihr auch als Ehepaare, hier können auch die Ehepaare sagen, hey, was für Prinzipien halten wir uns? Dann, Entschuldigung.
Jetzt haben wir gleich zwei.
Ja. Mhm. Also gegenseitige Rechenschaft jetzt mit den, also die Ehepartner oder eben unter Singles wären das eben mit den Freundschaften. Ja, ich weiß, es gibt einige WGs, da gibt es eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu ermahnen, ne? Und so weiter. Ja, Daniel wollte noch was sagen. Ach so, ja. Das ist auch gut.
Ja, ich fand nur wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel auch am Arbeitsplatz Umgang mit Geschlecht hat, das lässt sich ja nicht vermeiden. Und ich arbeite zum Beispiel im Kleinbetrieb, jetzt wird meine Kollegin wieder gekündigt, also jetzt mal weniger. Aber ich fand einfach wichtig, dass man
Ja.
Das ist aber nicht falsch. Dass ich jetzt nicht über meine Gefühle unbedingt spreche, wenn
genau.
ich Stress habe und dann mich mal ausheulen will, dass ich das eben nicht bei der, bei dieser Person mache.
Genau, ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, über das haben wir jetzt auch nicht unbedingt gesprochen, aber das wäre nochmal ein weiteres Thema. Was ist denn mit Ungläubigen? Was ist am Arbeitsplatz und so? Das würde das Ganze dann noch erweitern. Aber das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Auch bei, also vor allem das über Gefühle reden, ja. Das ist ganz wichtig, ja. Dass man nicht da sich, eben das geht dann so in Richtung Seelsorge. Ja, so der Mann kommt, hört sich dann, das Typische ist auch, eine Ehefrau oder ein Ehemann, der Probleme hat zu Hause in seiner Ehe und hört sich bei einem anderen Mann aus. Und dann entsteht da was, weil das ist, der andere hat dann mehr Zeit, nimmt sich Zeit, ist ja logisch, die kennen sich ja noch nicht und die hat Probleme zu Hause und das, so kann das entstehen, solche Dinge. Ja, und das ist einfach, da muss man sehr vorsichtig sein. Und auf dem Arbeitsplatz, ich denke auch, einfach den gesunden Abstand haben, soweit es halt irgendwie möglich ist und eben nicht so über jetzt persönliche Sachen die ganze Zeit sprechen, sondern halt wirklich über die Arbeit. Ja, Gigi, das ist da wahrscheinlich auch noch zu ergänzen. Ja.
Ich weiß nicht, ob du dazu sprechen kannst. Geschlechtsverwirrt. Ich hatte auch schon Schwierigkeiten mit weiblichen Mitbewohnerinnen, die Kämpfe hatten, zum gleichen.
Ja, ja.
Oder auch auf der Arbeit. Und wie kann man, ich meine, man weiß das ja nicht immer, ja. aber man will auch nicht so eine Kokosschale immer um sich haben.
Genau. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und dafür müssten wir natürlich mehr Zeit haben. Aber ich denke, die Problematik ist richtig. Wenn sowas der Fall ist, also wenn du dich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlst, Homosexualität, ich meine, das ist in der heutigen Gesellschaft weit verbreitet. Erstens mal ist es eine Sünde, über die wir Buße tun müssen. Aber nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass diese Gefühle einfach weg sind. Ich habe jetzt gerade in der Pause noch mit Carola auch darüber gesprochen. Ne? Dass diese Gefühle sind nicht einfach weg, aber sie müssen umorientiert werden mit der Schrift. Und das kann vielleicht eine Weile dauern. Ich denke, gerade wenn es jetzt um WGs geht oder solche Sachen, ist es einfach wichtig, dass ihr ehrlich seid. Ja, dass ihr einander von diesen Kämpfen erzählt. Und dann kann man vielleicht was machen. Vielleicht eben nicht in eine WG ziehen gerade in dem Moment. Wenn das noch so stark ist, wenn da noch so viel Anfechtung da ist. Also man muss dann da wieder die ganzen Prinzipien, die ich jetzt gesagt habe, anwenden, aber einfach halt auf das gleiche Geschlecht, wenn man sich da hingezogen fühlt und weiß, hey, das ist sowieso eine Sünde, so oder so. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genügend Beispiele von eben Homosexuellen, die sich bekehrt haben und die dann mit der Zeit irgendeinmal ihre sexuelle Orientierung ändern konnten. Weil das ist nämlich nicht so, wie die Gesellschaft es sagt, in unseren Genen verankert oder sowas, sondern das ist einfach auch wieder eine Verdrehung der Tatsachen, wie Gott sie geschaffen hat. Und so gibt es ehemalige Homosexuelle, die heute glücklich verheiratet sind und Familien haben. Also es ist möglich, dass sich das ändert, aber es muss auf jeden Fall offen angesprochen werden, wenn da so eine starke Anziehungskraft vorhanden ist, weil das ist natürlich nicht unbedingt Gottes Design, sondern das ist wirklich nur Perversion in unserem Denken. Ja, das ist einfach eine ganz andere Kategorie dann wieder. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und wir sollten auch nicht diese Leute dann brandmarken oder irgendwie als ganz besonders schlimme Sünder sehen, sondern wir müssen ihnen helfen. Wenn Geschwister mit diesen Dingen kämpfen, und das betone ich immer wieder, wenn ihr mit diesen Dingen kämpft, dann bitte sucht euch Hilfe. Ja? Kämpft nicht alleine, versucht nicht das irgendwie alleine, sucht euch Hilfe, geht zu einem Seelsorger oder fragt jemanden oder wie auch immer, aber lasst euch helfen. Weil diese Dinge überwindet man nicht so einfach, so schnell. Das braucht Zeit und es braucht eben Training sozusagen im Guten. Wir müssen uns in den Guten, wir müssen diese schlechten Gedanken ablegen und die guten Gedanken anziehen und das richtig lernen, auch in diesen Bereichen. Die sexuelle Attraktion sozusagen, diese Anziehungskraft, hat auch viel mit unserem Denken zu tun. Also unser Denken generiert auch viele dieser Vorstellungen, diese Lüste oder all das. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass unser Denken erneuert werden muss. Dein und mein Denken ist falsch, wenn wir solche Gefühle haben. Die Gefühle sind nur ein Ausdruck dessen, was ich denke und was ich für falsche Wertvorstellungen und überhaupt falsche Vorstellungen habe in meinem Kopf. Und das müssen wir erstmal verstehen. Gefühle sind nicht einfach da und ja, und die Gefühle, die kann man nicht kontrollieren. Das ist, was unsere Gesellschaft sagt. Aber das ist verkehrt. Ja, du wolltest noch was sagen, Daniel. Hallo, überhaupt. Hallo, ja, ich höre dich.
Ja, also wie man sich davor schützen kann, ist zum Beispiel, wenn man seine Frau zum Beispiel immer sagt, wo man hingeht. Mhm. Mhm. Bei mir ist das so, meine Frau hat alle Zugangsdaten. Zu meinem Facebook, Instagram oder zu meinen E-Mails. Sie kann alle meine E-Mails lesen, sie kann alle meine Facebook-Zugangsdaten zu meinem Handy, zu meinen Tablets, weiß alles. Und im Umkreis von 500 Kilometern weiß meine Frau immer, wo ich bin. Also sie hat eine Applikation auf dem Handy.
Ich weiß auch immer, wo meine Frau ist. Ich habe Find My iPhone.
Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Ja, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Weil einfach ein bisschen
Fehler.
Ja.
Frau weiß, wo ich bin. Klar.
Sie kennt alles. Also,
ich denke, ja.
Am Ende des Tages ist das halt eine erste Sache.
Ja. Es ist definitiv eine Herzenssache, deshalb sage ich, man muss sein Herz prüfen, aber diese Schritte, die können uns einfach helfen, gesunde Grenzen zu setzen, weil wir sagen, okay, daran will ich mich halten, weil du weißt ja, wie unsere Herzen sind, ja, und das ist eben das Problem, und dafür brauchen wir Prinzipien, wo wir sagen können, okay, daran will ich mich einfach halten, weil ich mein eigenes trügerisches Herz kenne und weil ich weiß, es ist, im Englischen heißt es in einem Lied prone to wander, also es ist so, es neigt so dazu, wegzuwandern, mein Herz, ja, und deshalb will ich es auch durch diese Prinzipien einfach in die richtigen Bahnen leiten, wo ich auch gehen will. Das sind gute Möglichkeiten, ich denke nicht, dass das jetzt jeder genauso machen muss, aber ich denke schon auch diese Transparenz, diese Offenheit, auch überhaupt, dass man viel als Ehepaar jetzt viel redet miteinander, viel Kommunikation hat miteinander über diese Dinge. Also welche Kämpfe hast du? Ja, welche Personen wären vielleicht für dich eine Anfechtung zum Beispiel? Das kann auch sein, dass wir als Ehepaar darüber sprechen. Welche Person der Gemeinde könnte für mich eine Anfechtung werden? Sage ich ganz offen meiner Frau, damit sie das weiß. Und so können wir einander schützen, gegenseitig. Ja. Als Singles sieht das natürlich ein bisschen anders aus wieder. Aber hier habt ihr auch Möglichkeiten. Gut, es ist Zeit. Ich bete noch mit uns und dann lassen Sie in die Pause gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort und deinen Geist gegeben hast, dass wir weise wandeln können. Auch in dieser Frage, im Umgang mit dem anderen Geschlecht, dass wir die richtige Sittsamkeit und Reinheit haben im Umgang miteinander, auf der anderen Seite aber nicht gesetzlich sind. Herr, das ist immer ein Gang auf Messerschneide und wir brauchen deine Weisheit dazu. Wir brauchen deine Gnade. Wir sind uns bewusst, wie trügerisch und wie böse unsere Herzen sind. Und wir brauchen einfach deine Weisheit, um richtig zu wandeln. Bitte hilf uns, hilf jedem Einzelnen von uns, dass wir in unserem Leben, mit unserer Einstellung auch in erster Linie, auch im Herzen, dir die richtige, die Ehre geben, die dir zusteht. Und dass wir dadurch auch weise wandeln in unserem täglichen Umgang miteinander. Ob das jetzt auch am Arbeitsplatz ist oder eben auch gegenüber dem eigenen Ehepartner, bitte hilf uns einfach mit all diesen Situationen. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Weisheit und wir sind dankbar dafür. In Jesu Namen. Amen.